Ja, schön, dass ihr da seid. Wir wollen heute gerne weitermachen in unserer Predigtreihe zum Galaterbrief. Wir sind jetzt im zweiten Kapitel, könnt gerne schon mit aufschlagen, ab dem 17. Vers. Und ich möchte dieses Thema beginnen mit einer Aufgabe an dich ganz persönlich. Keine Angst, du musst diese Aufgabe jetzt nicht wirklich tun, aber spiel diese Situation einfach mal in deinen Gedanken durch, wie du reagieren würdest. Und zwar würde ich dir den Auftrag geben, nimm ein Blatt Papier und schreibe auf dieses Blatt Papier 5 Sünden auf, die du in dieser Woche getan hast. 5 Sünden, die dir so ganz spontan einfallen. Ich denke, wenn wir uns zumindest 2 Minuten mit diesem Gedanken beschäftigen, dann hätten wir bestimmt 5 Sünden zusammen, die wir festhalten können, die wir diese Woche getan haben. Und so wäre meine zweite Aufgabe, nimm dieses Blatt Papier, zeig es deinem Sitznachbarn. Zeig es der Person, die neben dir sitzt und erzähl ihr von deinen Sünden. Und anschließend zeig es jedem, der an deinem Tisch sitzt. Und ganz am Ende zeig es jeder Person, die hier in diesem Raum ist. Ich denke, viele von uns, mich selbst mit eingeschlossen, würden sich sehr schwer tun mit dieser Aufgabe, würden zögern, genau das auch zu tun, die Sünde offen zu legen und darüber miteinander zu reden. Denn es ist ganz natürlich bei uns Menschen, dass Sünde, das ist unsere eigene Schuld, bei uns Scham auslöst. Wir wollen nicht, dass Menschen um uns herum unsere schlechten Taten sehen. Das Traurige ist, genauso geht es uns auch oft in der Beziehung zu Gott. Das Schlimme ist, diese Scham, die wir vor den anderen Menschen haben, diese Angst, unsere Sünden zu bekennen, haben wir auch ganz oft in unserer Beziehung zu Gott. Und das hindert uns davor, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, vielleicht hast du es schon mal erlebt, dass es sich so angefühlt hat, als sei deine Sünde so schlimm, dass du Gott gar nicht begegnen kannst, dass deine Sünde zu schlimm ist für die Gnade Gottes. Dass diese Sünde, diese Schuld dich von Gott trennt. Dass es dich hindert, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, dass du irgendwie im Gebet verspürt hast, dass du gar nicht zu Gott kommen kannst. Dass da etwas ist, eine Trennung, dass du keine Gemeinschaft mit Gott erlebst. Da ist eine unüberwindbare Mauer zwischen dir und deinem Gott. Ich denke, viele von uns kennen dieses Gefühl. Viele von uns haben das schon mal erlebt. Wir wissen, wie es sich anfühlt. Wie es ist, wenn das Gewissen plagt und man sich seiner eigenen, ja so ausweglosen Situation bewusst ist. Denn man erkennt seine eigene Schuld. Man erkennt seine Sünde. Und gerade in dieser Situation, wo wir eigentlich gerne Gemeinschaft mit Gott haben würden, gerade in dieser Situation, wo wir gerne seine Nähe spüren würden, fühlen wir uns ihm so fremd. Gerade dann, wenn wir ihn gerne im Gebet suchen würden, gerade dann fühlen wir uns so fern von ihm. Wir merken, da ist etwas, was uns von ihm trennt. Als Kinder Gottes wissen wir ganz genau, dass Christus für unsere persönliche Sünde gestorben ist. Dass er ein für alle Mal dafür bezahlt hat, dass uns alle Schuld vergeben ist. Aber dennoch merken wir, dass wir im Alltag jeden Tag aufs Neue sündigen, dass wir täglich versagen in unserer Bemühung nach Heiligkeit, nach Reinheit, nach Perfektion. So bin ich mir sicher, kommt jeder von uns früher oder später an den Punkt im Leben, wo wir uns fragen, hey, bin ich überhaupt gerettet? Ich sündige jeden Tag, obwohl ich weiß, dass ich eigentlich durch Christus zur Heiligkeit berufen bin. Aber dennoch ist jeden Tag die Sünde da. So lehrt uns die Bibel an vielen Stellen, zum Beispiel auch im ersten Johannesbrief, im ersten Kapitel, wo Johannes schreibt, Gott ist Licht, in ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott Gemeinschaft zu haben und trotzdem in der Finsternis leben, dann lügen wir. Unser Tun steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner, dann lebt sein Wort nicht in uns. So finden wir ganz viele Stellen in der Bibel, wo wir sehen, Gott ist heilig. Gott ist vollkommen und bei ihm gibt es keine Sünde. Das gesamte Alte Testament zeugt von Gottes Heiligkeit. Die Gesetze, das haben wir uns auch schon in den letzten Themen dieser Themenreihe angeschaut, dienen dazu, unsere Sünde aufzuzeigen, selbst unsere Sünde vor die Augen zu malen und diese Kluft zwischen dem Erhabenen, zwischen dem heiligen und ewigen Gott und uns als sündhafte Schöpfung, als sündhafte Menschen deutlich zu machen, diese Kluft zu zeigen. Wir sehen, dort, wo Gott ist, kann es keine Sünde geben. So wird deutlich, dass wir von Grund auf als Menschen getrennt sind von Gott. Dass wir keine Gemeinschaft mit ihm haben können. So wunderbar ist es zu verstehen, dass in Jesus Christus Rettung ist, oder? In ihm gibt es Vergebung von den Sünden, in ihm gibt es neues Leben. Er hat uns frei gemacht und von jeder Schuld befreit. Und wir sind geheiligt durch das Blut Jesu Christi, das lesen wir in der Bibel. Durch sein Opfer sind wir gerecht vor Gott. Wenn du das verstanden hast und wenn du diese Entscheidung für Jesus einmal in deinem Leben getroffen hast, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du dich noch ganz genau an diese große Freude erinnern kannst. An diese Erleichterung, dass du gemerkt hast, hey, meine ganze Last, meine ganze Sündenschuld fällt ab von meinen Schultern. Ich bin befreit davon und bestimmt erinnerst du dich an dieses Gefühl, dieses Erlebnis, diese eine Situation in deinem Leben. Wunderbares Gefühl, oder? Vielleicht dachtest du dir in diesem Moment, auch wenn das schon mehrere Monate zurückliegt, hey, wow, jetzt wird alles anders. Meine Schuld ist vergeben und jetzt kann ich wirklich befreit leben. Die Sünde ist Vergangenheit. Das war das alte Leben, aber jetzt lebe ich voll und ganz für Christus. Jetzt lebe ich in völliger Reinheit, vollkommen befreit von Sünde. Wenn du jetzt gerade diese eine Situation der Erleichterung, wenn du gerade an diese Situation denkst, dann erinnere dich an den Tag danach. Dann erinnere dich an die Woche danach oder auf den darauf folgenden Monat. Wie lange hat dieses befreiende Gefühl angehalten? Wie lange warst du voller Euphorie, voller Hingabe für Christus? Wie lange war dieser perfekte Zustand? Ich denke, vielen von uns geht es so oder erging es so, dass wir sehr schnell festgestellt haben, hey, dieser Zustand, der hält nicht lange an. Kurze Zeit später merken wir, dass wir immer noch teilweise mit den gleichen Sünden zu kämpfen haben, dass wir immer noch sündige Gedanken haben, dass da immer noch Lieblosigkeit ist in unserem Herzen, dass immer noch Lüge, immer noch Wutausbrüche, immer noch diese verletzenden Worte. So schleichen sich langsam Zweifel ein bei uns. Man stellt sich die Frage, hey, bin ich wirklich befreit von Sünde? Hat mich Christus überhaupt freigemacht davon? Ist mir vergeben worden? Wenn ja, wieso wird das nicht deutlich in meinem Leben? Wieso sündige ich immer noch? Wieso ist die Sünde immer noch da? Und so kommen wir, denke ich mal, ganz schnell zu dem Gedanken, hey, Gnade allein reicht wohl nicht. Ich habe zwar die Vergebung angenommen, ich habe diese Entscheidung für Jesus getroffen, aber das ist immer noch Sünde. Deshalb scheint die Gnade nicht zu reichen. Wir versuchen all das Schlechte, all die Sünde, all das Böse versuchen wir irgendwie zu verstecken. Vor den Menschen, aber auch vor uns selbst. Wir gehen Kompromisse ein. Wir reden uns selber ein, dass diese Sünde gar nicht so schlimm ist, die wir tun. Dass die großen Sünden aus unserem alten Leben ja Vergangenheit sind, so merken wir gar nicht, dass wir immer noch in der Sünde feststecken. Wir sagen uns, hey, schließlich kommt es auf den guten Willen an. Schließlich bemühen wir uns ja und meinen es ja gut. Und bevor wir so richtig darüber nachdenken, bauen wir uns in unserem Herzen diese ja, vorgetäuschte Fassade von Heiligkeit auf, indem wir all das Schlechte verstecken und nach außen nur die guten Dinge zeigen. Versuchen irgendwie durch diese heilige Fassade dem Anspruch des heiligen und ewigen Gottes gerecht zu werden, so wie wir auch im ersten Johannesbrief am Anfang gelesen haben. So wissen wir aber ganz genau in unserem Herzen, dass all diese Mühe völlig vergebens ist, denn Gott kennt uns. Er kennt unser Herz und er kennt auch die verborgenen Sünden in deinem Leben. Wir selber wissen, was hinter dieser Fassade steckt. Wir kennen unsere Schuld. Genauso können wir auch Gott nicht blenden durch unsere heiligen Taten. Gott sieht mehr als das, was wir vorgeben zu sein. Gott kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Vielleicht kannst du diesen Gedanken nachvollziehen, weil du es selber schon mal erlebt hast. Mir geht es jedoch oft so, und ich denke, das war auch zur Zeit von Paulus ein Thema, so wie wir auch gleich in unserem Text lesen werden. Und deshalb räumt Paulus diese falschen Gedanken aus. Und er führt uns vor Augen, was die Auswirkung der Gnade Christi ist. Was die Gnade Christi für unser Leben bedeutet. Und so lasst uns einmal diesen Text für heute lesen. Galater Kapitel 2, Vers 17 bis 21. Hier schreibt Paulus: Wenn sich nun aber herausstellt, dass wir Sünder sind, wir, die wir durch Christus vor Gott als gerecht bestehen wollen, ist dann vielleicht Christus ein Diener der Sünde geworden? Das ist völlig ausgeschlossen. Ich würde vielmehr selbst zum Gesetzesbrecher, wenn ich dem wieder Geltung verschaffe, was ich vorher für ungültig erklärt habe. Denn das Gesetz hat mich dazu gebracht, für das Gesetz gestorben zu sein, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich ausgeliefert hat. Diese Gnade Gottes werde ich doch nicht zurückweisen, denn wenn wir vor Gott bestehen könnten, indem wir das Gesetz befolgen, dann wäre Christus umsonst gestorben. Paulus erstellt hier zu Beginn unseres Textes fest, dass wir immer noch Sünder sind. Paulus sagt hier nicht, hey, wir waren Sünder damals in unserem alten Leben. Da waren wir schlimme Sünder, aber jetzt ist alles anders. Jetzt sind wir rein von Sünde. Nein, Paulus sagt, wir sind es immer noch. Schau auf dein eigenes Leben. Schau auf die vergangene Woche. Du wirst selber feststellen, hey, du bist nicht sündlos. Ich glaube, das ist für uns immer wieder neu wichtig zu verstehen, hey, wir sind kein Stück besser im Vergleich zu unserem alten Ich. Wir sündigen immer noch. Vielleicht sagst du, hey, in meinem alten Leben, da habe ich gestohlen, da habe ich betrogen und da war ich so richtig schlimm. Und all das tust du vielleicht jetzt nicht mehr, aber das heißt nicht, dass du sündlos bist. Du hast immer noch unreine Gedanken, da ist immer noch Stolz in deinem Herzen, immer noch Selbstsucht. Vielleicht kannst du all das gut verstecken, aber du bist immer noch ein Sünder und Sünde bleibt Sünde, weil Gott hier keinen Unterschied macht. Und so ist die Frage, die Paulus quasi hier am Anfang unseres Textes stellt, gar nicht so abwegig, wie es auf den ersten Blick scheint, denn ausgehend von der Erkenntnis der Sünde, die wir als wiedergeborene Christen tun, ausgehend von dieser Erkenntnis der Sünde, so wie wir auch selber festgestellt haben, dass wir immer noch sündigen, nimmt uns Christus und er führt uns zum Vater. Er führt uns in die Gegenwart Gottes, in seine Gemeinschaft. Anders gesagt, Christus nimmt den Sünder, der mit Sünde behaftet ist, und führt ihn zum Vater. Deshalb auch diese Frage, hey, wie kann der Sohn des Heiligen, des vollkommenen Gottes, der vollkommen gerecht ist, Sünder in seine Gegenwart führen? Scheint, als würde Christus hier quasi gegen den Willen des Vaters arbeiten. Es würde Christus gewissermaßen der Sünde dienen. Deshalb auch diese Frage. Das war der Einwurf der Gläubigen und Paulus reagiert gewissermaßen darauf. Sie dachten, wenn uns Christus zu Gott führt, dann muss unser gesamter Lebenswandel vollkommen heilig sein. Dann müssen wir vollkommen rein sein vor Gott. Da darf keine Sünde sein. Und wenn wir es nicht schaffen, dass wir vollkommen rein sind aus eigener Kraft, hey, dann verstecken wir die Sünde einfach. Dann tun wir so, als wäre sie nicht da. Und wir täuschen diese Heiligkeit einfach nach außen vor. Wir reden uns selbst ein, dass wir vor dem heiligen Gott bestehen können. So reagiert Paulus auf diesen Einwand oder diese Frage. Und er sagt ganz klar, hey, nein, das ist nicht die Art und Weise, wie Rettung aus Gnade funktioniert. Ihr habt es nicht verstanden. Indem ihr selbst das Gesetz befolgen wollt und dadurch heilig vor Gott stehen wollt, merkt ihr doch selber in eurem Leben, wie ihr jeden Tag aufs Neue daran scheitert. Ihr merkt doch selber, dass ihr aus eigener Kraft gar nicht dazu fähig seid. Paulus sagt, indem ihr euch immer wieder neu der Rechtfertigung durch Gesetzestreue zuwendet, verurteilt ihr euch nur selbst, weil euch die Sünde quasi vor Augen gemalt wird. Paulus erinnert uns hier daran, dass wir mit Christus gestorben sind. Dass wir dadurch auch für die Sünde gestorben sind. Und Paulus ersetzt sogar noch einen obendrauf. Er sagt nicht nur, ihr seid für die Sünde gestorben, nein, ihr seid sogar noch für das Gesetz gestorben. Das Gesetz hat so gesehen keine Macht mehr über uns. Wir sind befreit von dem Gesetz und können nicht mehr durch das Gesetz verurteilt werden. So hat uns Christus also nicht nur von unseren Sünden befreit, sondern er hat uns auch vor dieser unmöglichen, vor dieser unüberwindbaren Aufgabe befreit, durch das Halten des Gesetzes irgendwie Rettung zu erfahren und wie vor Gott bestehen zu können. Das bedeutet nicht, dass das Gesetz für uns grundsätzlich keine Rolle mehr spielt. Dass wir diesem Gesetz nicht mehr gehorchen müssen, das meint Paulus hier nicht. Und das sehen wir auch, wenn wir die anderen Briefe von Paulus lesen und das gesamte Neue Testament. Das Gesetz offenbart den Willen Gottes. So wollen auch wir den Willen Gottes tun und so wollen auch wir uns an das Gesetz halten. Aber das Gesetz ist nicht mehr in der Lage, uns zu verurteilen. Und das sagt uns der Text hier auch an dieser Stelle. Aber so bleibt immer noch die Frage, hey, was ist mit der Sünde, die ich jeden Tag aufs Neue tue? Spielt das keine Rolle vor Gott? Paulus macht deutlich, dass wir durch die Rettung in Christus nicht zu perfekten, nicht zu sündlosen Menschen werden. Er sagt vielmehr, dass wir durch Christus eine neue Ausrichtung haben, dass wir eine neue Zielrichtung haben. Er sagt nämlich oder er schreibt, und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus sagt, wenn ihr die Auswirkungen der Gnade verstehen wollt, dann schaut auf mich. Schaut auf mein Leben, schaut, was die Gnade Christi aus mir gemacht hat. Wenn wir die Menschen damals fragen würden, wie sie Paulus einschätzen würden, dann würden viele sagen, hey, er war ein Eiferer für Gott in seinem früheren Leben. Er versuchte, das Gesetz bedingungslos zu folgen oder zu befolgen und er war wahrscheinlich der kompromissloseste Geistliche zu der damaligen Zeit. Aber in unserem Text macht Paulus deutlich, hey, in dieser Zeit habe ich nur für mich gelebt. Ich habe nur für mein altes Ich gelebt. Ich war nur darauf aus, für mich selbst zu arbeiten. Für meine eigene Ehre, für meine eigene Anerkennung, für die eigene Belohnung in der Ewigkeit. Das war mein Ziel. Nach seinem eigenen Maßstab war Paulus damals schon gerecht. In dieser Zeit, wo er quasi ohne Gott gelebt hat, und so sah ihn Gott dort auch in diesem Zustand als verlorenen Sünder, wo Paulus es selber nicht erkannte. So sagt er, was sich geändert hat, ist meine Zielrichtung. Was sich verändert hat, ist quasi mein gesamter Lebensinhalt, denn ich lebe von jetzt an für Christus. Ich will ihm nachfolgen, ich will seinen Willen tun, für das, was er für mich getan hat. So sagt er, deswegen werde ich nicht müde, diese Gnade Christi hochzuhalten. Deswegen werde ich nicht müde, mich selbst zu erniedrigen. Deshalb ist das Kreuz alles, woran ich mich klammere. So schreibt er auch, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so wäre Christus vergeblich gestorben. Tatsache ist, wir werden bis zu unserem Lebensende sündigen. Wir werden auf dieser Welt nie zu Heiligen werden. Und Paulus, er führt diesen Gedanken an einer anderen Stelle noch weiter aus. Da werden wir ja im späteren Verlauf des Galaterbriefs noch dazukommen, aber ich will es kurz vorwegnehmen. Schreibt nämlich im Kapitel 5, Abvers 17, gerade über diesen Kampf zwischen der Sünde, die wir täglich tun, und unserem eigenen und unserem eigentlichen inneren Verlangen, Gott gehorsam zu sein und seinen Willen zu tun. Das schreibt er im Kapitel 5, Vers 17. Denn die menschliche Natur widerstrebt dem Geist Gottes, der Geist Gottes ebenso der menschlichen Natur. Beide stehen gegeneinander, damit ihr nicht einfach das tut, was ihr wollt. Sieh, wenn wir für Christus leben, dann merken wir diesen Kampf in unserem Innern. Wir merken, dass wir nicht gleichgültig sind der Sünde gegenüber. Wir merken, dass da etwas ist, was gegeneinander ist. Wir wollen den Willen Gottes tun, aber gewissermaßen sind wir in unserer sündigen Natur gefangen. Deshalb tun wir auch so häufig das, was wir eigentlich gar nicht von Herzen tun wollen, nämlich Gott bedingungslos gehorsam zu sein, sondern wir sündigen. Das Interessante ist, die Lösung, die Paulus hier anbietet, ist: Lass dein tägliches Leben vom Geist Gottes bestimmen. Denn wenn du ganz bewusst mit Gott lebst, wenn du auf ihn schaust, wenn sich deine Gedanken um Gottes Wort und um ihn drehen, dann wird die Sünde dich nicht überwinden. Aber trotzdem bleibt dieser innere Kampf. Trotzdem bleibt die Sünde, bis wir irgendwann diese Welt verlassen, bis wir irgendwann bei Gott sind. Wenn wir die Erlösung in Christus verstanden haben, wenn wir das angenommen haben, dann dienen wir Gott von Herzen. Wir suchen seinen Willen in unserem persönlichen Leben, wir suchen seine Ehre. Aber dennoch leben wir in dieser sündhaften Welt. Dennoch fallen wir jeden Tag aufs Neue, weil wir in diesem irdischen Körper gefangen sind. Das Schöne ist, so dürfen wir uns bewusst machen, hey, Christus hat für jede meiner Sünden bezahlt. Nicht nur die in meinem früheren Leben, nicht nur bis zu meiner Errettung, sondern auch jetzt, jeden Tag aufs Neue. Christus hat für jede Sünde bezahlt. Durch seine Gnade darf ich gerecht vor Gott stehen. Darf mein innerer Mensch gerecht vor Gott stehen, auch wenn ich nach außen hin immer noch Sünde habe. Auch wenn du in diesem Leben immer wieder aufs Neue fällst, und wenn du scheiterst, dann ändert das nicht an der Gewissheit deines Heils, denn wir sind jetzt schon errettet in Christus. Deshalb dürfen wir uns vor Augen führen, unsere Rettung liegt nur bei ihm. So wollen wir uns abschließend die Frage stellen, hey, was ist die Konsequenz daraus? Was bedeutet das für dein persönliches Leben? Oder wie wendest du das auf dein Leben an? Zunächst einmal, wir müssen diese heilige Fassade, die uns selber so oft blendet, niederreißen. Wir müssen uns bewusst werden, dass wir täglich sündigen. Dass wir täglich die Gnade Gottes brauchen. Es kann manchmal ja, ziemlich unangenehm sein, aber wie wir gleich sehen werden, ist genau das nötig. Jeden Tag aufs Neue. Wir haben eingangs die Verse aus dem ersten Johannesbrief gelesen, aus dem ersten Kapitel. Und an dieser Stelle spricht Johannes über Licht und Finsternis. Es ist ein ja, für uns wahrscheinlich ziemlich einleuchtendes Beispiel, was wir gut verstehen können. Licht ist etwas Gutes. Licht bedeutet Klarheit, Licht bedeutet Leben. Und Finsternis hingegen ist das Gegenteil von Licht. Finsternis ist etwas Schlechtes. Finsternis bedeutet ganz oft Blindheit und Gefahr. So schreibt Johannes, wenn wir behaupten, mit Gott Gemeinschaft zu haben und trotzdem in der Finsternis leben, dann lügen wir und unser Tun steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir diesen Text lesen und so ganz intuitiv drüber nachdenken, dann würden wir sagen, hey, Finsternis, in der Finsternis leben bedeutet in Sünde leben oder Sünde zu haben. So kommen wir ganz schnell zu dem Entschluss, hey, wenn wir feststellen, dass wir immer noch Sünde in unserem Leben haben, obwohl wir gerettet sind, dann können wir keine Gemeinschaft mit Gott haben. Was der Text aber an dieser Stelle aussagt, ist etwas ganz anderes. Der Finsternis leben bedeutet im Klartext, unsere Sünde zu verstecken. Es bedeutet, die Sünde zu verstecken, anstatt sie offen zu bekennen und offen damit umzugehen. Und deshalb schreibt Johannes hier auch weiter, wenn wir aber im Licht leben, wie Gott selbst im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Dann der Schlüsselvers, dann reinigt uns das Blut seines Sohnes Jesus von jeder Sünde. indem wir unsere Sünde ans Licht bringen. Dadurch erfahren wir Vergebung in Christus. Dadurch haben wir auch Gemeinschaft unter Gläubigen, wenn wir einander die Sünden bekennen. Im Licht leben bedeutet also, die Sünde nicht in die dunkelste Ecke unseres Herzens zu stecken. Dort, wo es keiner sieht. Dort, wo wir versuchen, es vor Gott zu verstecken. Sondern im Licht zu leben bedeutet, diese Sünde offen zu bekennen. Das geschieht nicht, indem wir uns an unsere gespielte Heiligkeit klammern, sondern wenn wir offen mit unserer Schuld umgehen. Dann können wir in Gemeinschaft mit Gott leben. Das Wichtige ist, das tun wir nicht nur einmal in unserem Leben, dann, wenn wir uns zu Gott bekehren, sondern das tun wir jeden Tag aufs Neue. Jeden Tag aufs Neue dürfen wir unsere Sünde vor Gott offenlegen und ihn um Vergebung bitten. So ist die erste Konsequenz: Lebe im Licht, sei transparent vor Gott und vor anderen Menschen. Und die zweite Konsequenz, die schließt sich dem an und lautet: Klammere dich an die Gnade. So, wenn du dir deiner Schuld bewusst geworden bist, dann bist du auf dem richtigen Weg. Klammere dich an die Gnade. Schau hin zum Kreuz. Wisst ihr, wenn ich manchmal zum Kreuz schaue, dann schweift mein Blick ab. Und ich schaue nicht mehr auf Jesus, sondern ich schaue auf den Verbrecher, der neben Jesus hängt. Dieser Verbrecher, er hatte die übelsten Dinge verbrochen. Das genau wissen wir gar nicht, aber es müssen sehr schlimme Dinge gewesen sein. Er selbst sagt, als er am Kreuz hängt, dass genau das die richtige Strafe war für die Schuld, die er auf sich geladen hat. Denn er hat sein ganzes Leben lang nur für sich gelebt. Er hat das getan, was er wollte. Und kurz bevor er stirbt, sagt er zu Jesus: Herr, denke an mich, wenn deine Herrschaft beginnt. Und dann antwortet ihm Jesus: Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Diese Stelle lese, dann denke ich mir manchmal, hey, das ist ungerecht, oder? Das ist unverdient, oder? Sein ganzes Leben tat er, was er wollte. Er hat nur für sich gelebt. Und dieses eine Bekenntnis, dieser eine Satz ändert alles. Völlig unverdient, oder? Ja, völlig unverdient. So wie in deinem Leben, so wie auch in meinem Leben. Wir haben Gott nichts vorzuweisen. Jeder von uns steht mit leeren Händen vor Gott. Das Einzige, was wir Gott bringen können, ist ein bußfertiges Herz, dass wir uns ganz an seine Gnade klammern. Amen. Diesem Bewusstsein wollen wir auch das nächste Lied singen und uns diese Gnade Gottes vor Augen halten. Aber ich will zunächst noch die Möglichkeit geben zum Gebet. Jeder, der gerne beten möchte, um Gott für diese Gnade zu danken, der darf es tun, und ich schließe dann ab. Danke, Herr Jesus, dass du für unsere Schuld bezahlt hast und dass wir freigesprochen sind von der Sünde und frei, gerecht vor dem Vater stehen dürfen. Und dennoch, ja, fallen wir so oft in Sünde und dennoch tun wir so oft die Sünde. Wir verstecken all das vor den Menschen und tun so, als könnten wir es vor dir verstecken. Aber ja, deine Gnade reicht aus für jede Sünde, die wir getan haben und tun werden. Und so verlangst du von uns, dass wir jeden Tag aufs Neue diese Sünde vor dir offenlegen. Dass wir es bekennen, mit demütigem Herzen vor deinen Thron treten und so. Hilf dir uns, dass wir die Kraft dazu haben, wirklich die Sünde, ja, nichts abzutun oder als gering zu achten, sondern wirklich im Vertrauen auf deine Gnade vor dich zu treten und in deine Vergebung zu bitten, jeden Tag aufs Neue.